Der HSB-Kaffeeklatsch.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu unserem wöchentlichen Podcast. Mein Name ist Holger Erbe von der HSB-Akademie und ich habe heute einen ganz sympathischen jungen Mann bei mir, Rico Feist. Hallo, Rico.
Hallo, Holger.
Ja, du bist bei uns ja Dozent im IT-Sicherheitskurs, also IT-Security Manager mit IHK-Zertifikat. Und genau das ist auch heute unser Thema. Wir wollen reden über IT-Sicherheit. Und bevor wir vielleicht damit reinstarten, würde ich bitten, dass du dich vielleicht für unsere Zuhörer und Zuschauer nochmal ganz kurz vorstellst, wer du bist, damit die einfach ja, nähere Informationen zu dir haben.
Sehr gerne. Ich bin Rico Feist, bin, wie schon gesagt, Dozent im IT-Security Manager. IT-Security ist so ein bisschen auch ein Steckenpferd von mir. Ich habe Informatik studiert in Leipzig, bin hauptberuflich bei der Deutschen Bahn, bin dort Referent für Testautomatisierung, leite dort ein Team, das sich damit beschäftigt, wie man Testfälle automatisieren kann, wie man das gut umsetzen kann. Und auch da habe ich immer wieder mit IT-Sicherheit zu tun.
Ja, vielen Dank. IT-Sicherheit hat ja jetzt im Prinzip sehr, sehr viele Informationen gehabt. Also zum Beispiel war ja die IHK letztes Jahr betroffen, ganz akut. Und jetzt hatte ich auch eine Universität in Hamburg, also ich weiß jetzt nicht welche, es gibt wahrscheinlich mehrere, die auch massiv angegriffen wurden. Was ist denn so das Aktuelle, wo man so vielleicht aufpassen sollte zum Thema IT-Sicherheit, was vielleicht gerade sehr hoch poppt?
Also ein Thema, das eigentlich nie unaktuell wird, ist genau das, was du gerade ansprichst, das Thema mit Sicherheitslücken, das Thema mit, dass das ganze Universitäten, das ganze Firmen im Prinzip lahmgelegt werden durch Hackerangriffe. Das ist so ein Thema, das betrifft uns auch alle, weil wir früher oder später auch mal unsere Daten davon betroffen werden sein, egal ob die jetzt bei einer Behörde liegen oder eben bei einer Universität. Und das ist so ein Thema, da muss man auch als Mitarbeiter immer vorsichtig sein, denn das Einfallstor sind üblicherweise E-Mails, manipulierte E-Mails, wo dann in den Anhängen irgendwo Verschlüsselungstrojaner dran sind. Wenn man dann dort den Anhang öffnet, dann wird erst der eigene Rechner verschlüsselt und dann versucht der Trojaner eben übers Netzwerk weitere Rechner anzugreifen, zu verschlüsseln. Und dann gibt es eben auch das Problem, dass eben die IT-Infrastruktur häufig, die Tore stehen offen wie Scheunentore dort. Viele der betroffenen Firmen sind auch ganz gute, also die Infrastruktur ist ja nicht abgesichert, sodass dort also so ein Trojaner auch leichtes Spiel hat.
Das Thema Sicherheit, was mir das so im Kopf auch kommt, ist ja auch Datensicherung. Da hatte ich von einem Fall gehört, war es dann so, also es war lange unerkannt, dass sie überhaupt attackiert wurden. Und das hat dazu geführt, dass die ganzen Datensicherungen auch dann attackiert waren, also quasi, dass sie die nicht mehr nutzen konnten. Das war auch so ein Fall, das hatte ich jetzt noch gar nicht so gehört, dass das auch so tief die Systeme reinkommt, bis ich die überhaupt erkenne. Also früher war es ja immer so, wie du es jetzt gerade auch so kurz umrissen hast. Du hast einen Angriff auf deinem Rechner und da poppt irgendwas auf und sagt, hallo, ich habe deinen Rechner jetzt oder ich habe deine Daten. Aber in dem Fall muss es ja anders gewesen sein. Er muss ja quasi drinnen gewesen sein und dann so lange gewartet haben, bis dann auch die wahrscheinlich täglichen Datenupdates für die nächsten 7 Tage rum sind und dann gesagt, hallo, hier bin ich. Ihr habt jetzt irgendwie ein größeres Problem.
Das ist ein Modus operandi, der gar nicht so weit hergeholt ist und der auch durchaus verbreitet ist. Das kennt man ja so ein bisschen auch von Alarmanlagen. Wenn man eine Alarmanlage hat und die geht sofort los, sobald sie jemanden entdeckt, dann und ist auch laut und macht Krach, ja, dann werden die Angreifer entsprechend auch verschreckt, sind weg. Man hat dann zwar seine Wohnung, seine Fabrik vielleicht gesichert, aber die Angreifer sind weg. Wenn man stillen Alarm auslöst, sodass der Angreifer das nicht mitbekommt, dann werden die Angreifer entsprechend überrascht. Genau andersrum ist, oder das Gleiche macht auch ein Angreifer wiederum. Wenn der Angreifer sofort sagt, hier bin ich, dann kann ich als Admin, dann kann ich als Firma Gegenmaßnahmen durchführen. Wenn der Angreifer aber versucht, erstmal länger unentdeckt zu bleiben, kann er eventuell lohnendere Ziele auch finden und sich eben in Ruhe im Netzwerk umsehen. Das ist durchaus möglich und auch lohnenswert.
Ich frage jetzt mal, ich bin ja da kein Experte, also wenn du bittest, meine naiven Fragen manchmal mit wohlwollend zu beantworten. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache jetzt eine Datensicherung, könnte ich da irgendwie wie einen Filter reinsetzen, dass ich irgendwie sage, da erkenne ich irgendwie Anomalien im was weiß ich, in der Programmierung oder irgendetwas, weil sonst habe ich ja überhaupt keine Möglichkeit, irgendwie meine Datensicherungen irgendwie trotzdem sauber zu halten.
Das ist durchaus möglich. Also zum einen gibt es Backup-Strategien, die dagegen wirken, dass man auch solche Datenverluste hat. Es gibt zum Beispiel das Sohn-Vater-Großvater-Prinzip bei der Datensicherung, sodass man also eine tägliche Datensicherung hat, eine wöchentliche, eine monatliche und vielleicht auch eine jährliche Datensicherung, sodass man immer in der Geschichte, in die Vergangenheit zwar immer größere Abstände hat, aber trotzdem seine Daten in irgendeiner Form abgesichert hat. Was man auch machen kann, darüber sprechen wir auch in unserem Kurs, wir sprechen auch über Backup-Strategien und wir sprechen auch darüber, dass man beispielsweise, wenn man eine gewisse Zeit Backups gemacht hat, ganz gut sehen kann, wie groß beispielsweise ein durchschnittliches Backup so ist. Also wenn man mal so mehrere Monate über jeden Tag misst, wie groß ist das Backup, dann kann man irgendwann, bekommt man ein gutes Gefühl dafür. Und man sollte ja nicht jeden Tag alle Daten komplett sichern, sondern es gibt da Strategien, dass man immer nur die Differenz, also was sich verändert hat zum Vortag, dass man das sichert und dann kann man eben sehen, wie viel Daten bearbeitet man im Durchschnitt pro Tag, also wie groß ist das Backup. Und wenn das Backup dann mal außergewöhnlich groß ist, dann ist das ein Zeichen dafür, dass da irgendwo großflächig Daten verändert wurden. Dann muss man natürlich auch selber mal noch ein bisschen Hirnschmalz reinstecken. Wenn man an dem Tag zum Beispiel viele Daten verschoben hat, ist natürlich das Backup groß. Wenn man nicht so viel gemacht hat an dem Tag, könnte es sein, dass da ein Verschlüsselungstrojaner zum Beispiel gearbeitet hat.
Kann man diese Trojaner, es gibt ja immer zu allen Schadprogrammen ja auch immer Programme, die das verhindern. Kann man da irgendwie mehr Abhilfe schaffen, also gerade so auf normalen PCs, oder ist es eigentlich, würde ich mal sagen, der Effizienz der neuen Trojaner-Programme dann vielleicht sogar sinnfrei oder so, weiß ich ja nicht.
Also Antivirenprogramme sind immer ein zweischneidiges Schwert. Zum einen hat man halt ein zusätzliches Programm auf seinem Rechner, was auch zusätzliche Sicherheitslücken haben kann. Zum Zweiten bietet ein Antivirenprogramm auch eben nicht hundertprozentigen Schutz. Der Fall vom Berliner Kammergericht zum Beispiel, dort war eine IT-Sicherheitslösung installiert, die nach dem Bericht auch auf dem aktuellsten Stand war und diese Lösung hat den Trojanerbefall dort nicht verhindern können. Und schlimmer noch, es gibt auch den Effekt, dass man sich als Nutzer dann in falscher Sicherheit wiegt. Also man bekommt eine E-Mail mit einem fraglichen Anhang zum Beispiel und denkt sich dann, okay, ich habe ja mein Antivirus, wenn das was Schlimmes ist, wird er mir ja sagen, dass das was ist. Dann meldet der Antivirus nichts, weil er den Virus zum Beispiel nicht erkennt. Also Antivirenprogramme arbeiten ja auch nur auf Signaturbasis und können damit nur das erkennen, was sie eben vorher kennen und nicht und häufig sind die Heuristiken, die also, wo das der Antivirus versucht zu erraten, was macht das Programm, die sind zwar gut, aber die liefern auch keinen vollständigen Schutz. Die besten zwei Methoden sind tatsächlich einfach brain.exe, also einfach das Gehirn auch einsetzen, sich zu überlegen, was man tut. Und das zweite sind regelmäßige Backups. In dem Moment, wo ich ein Backup habe, ist der Schaden äußerst gering, der da angerichtet wird.
Ich kriege auch ab und zu mal so Mails, finde ich auch relativ spannend, so nach dem Motto, wir haben deinen Computer verschlüsselt und oder Daten rausgenommen. Und ich ignoriere das, weil da irgendwie dann irgendwo steht, wo du draufklicken musst. Aber was ich auch sehr krass finde bei E-Mails mittlerweile, die bauen ja auch wirklich die E-Mails wie das Original nach. Ne? Also wenn du deine Amazon kriegst oder was ganz oft bei uns ist, ist so DBD oder Hermes oder DHL-Mails, wo sie dir sagen, hier musst du dein Tracking, hier das Paket kommt dann und dann. Und die sehen wirklich also fast eins zu eins aus wie das Original. Ne? Also das ist, da muss man schon ganz schön überlegen, unbedingt, habe ich da was bestellt? Wenn ja, über den Lieferanten. Also das finde ich dann schon irgendwie, also ich habe jetzt bei uns angewiesen, dass alle nur noch in den Programmen der Anbieter selber nach Tracking-Nummern gucken und nicht die Mails aufklicken. Aber man kommt da schon manchmal ins Überlegen, ne?
Ja, also vor einigen Jahren war der beste Spam, der beste Schutz auch einfach, dass dass die Umlaute falsch geschrieben waren. Also wenn man eine E-Mail von einem deutschen Händler oder einem deutschen Absender bekommt und die Umlaute waren falsch, dann war die Wahrscheinlichkeit, dass es sich da um eine Spam-Mail handelt, die war da ja äußerst, also fast bei 1. Also da konnte man eigentlich davon ausgehen. Heute ist das eben nicht mehr der Fall. Heute können auch die Spammer können inzwischen Umlaute und da muss man schon besser aufpassen. Was dann zum Beispiel hilft, ist, dass man eben nicht direkt draufklickt, sondern sich vorher zum Beispiel mal in der Fußzeile beim E-Mail-Programm mal anschaut, wo geht denn der Link hin? Also das ist ja möglich, dass der Link, der angezeigt wird und der Link, der quasi hinterlegt ist, dass das unterschiedlich ist und dann kann man das quasi in der Vorschau sehen, wenn man mit der Maus einfach nur mal drüber fährt, dann wird das bei vielen E-Mail-Programmen angezeigt und dann kann man eben sehen, wenn das eine E-Mail von DPD ist und der Link geht nicht zu DPD, dann ist das ziemlich sicher keine Mail von DPD gewesen. Wenn der Link da tatsächlich hingeht, dann kann man da gut draufdrücken. Ist aber auch kein hundertprozentiger Schutz. Man kann sich ja auch mal irren oder ja, ja, nicht richtig lesen. Also auch da kein hundertprozentiger Schutz. Da muss man eben andere Möglichkeiten finden und eine der Möglichkeiten ist eben auch zu wissen, habe ich denn überhaupt was bestellt oder nicht?
Na, was mir auch aufgefallen ist, was ich öfters mache, ist, schaue mir einfach die E-Mails noch an, also die E-Mail-Adressen. Und die sind ja meistens nicht identisch mit den Endungen, ja, weil sie das ja nicht hinkriegen, weil sie ja nicht den Zugriff zum Webserver haben. Und
Ja, da muss ich mal einhaken. Also es ist tatsächlich möglich, den E-Mail-Absender zu fälschen. Das funktioniert, also das ist im Protokoll auch so vorgesehen, im E-Mail-Protokoll. Auch das haben wir im IT-Security Manager im Kurs, gehe ich darauf ein. Da zeige ich auch, wie das Protokoll funktioniert. Das ist jetzt hier vielleicht ein bisschen führt jetzt hier zu weit, aber das funktioniert. Denn E-Mail ist vom Grundsatz her nichts weiter als elektronische Post. Und auch auf einen Briefumschlag schreibe ich ja hin, an wen der Brief geht, und da schreibe ich einen Absender drauf. Und die Vereinbarung ist im Allgemeinen, dass man beim Absender nicht lügt. Aber die Post kann zum Beispiel auch nicht überprüfen, ob der Absender jetzt korrekt ist, der da auf dem Brief steht oder nicht. Genauso ist das bei der E-Mail. Vom Grundsatz her, vom Protokoll her, ist es möglich, einen anderen Absender anzugeben, was auch durchaus sinnvoll ist, wenn ich zum Beispiel als Sekretärin eine E-Mail für meinen Chef verschicke, dann geht das. Es gibt ein paar Protokollerweiterungen rundrum, mit denen man erkennen kann, ob der Absender gefälscht ist, dass also der E-Mail-Server beispielsweise hinterlegt ist, der für diese Domain verschicken darf. Und wenn dann von einem anderen E-Mail-Server verschickt wird, dann wird das als Spam erkannt oder eben nicht angenommen. Aber vom Grundsatz her ist das möglich, dass man den Absender dort fälscht. Man kann, ich will es mal noch vergleichen, wenn ich einen Brief bekomme mit einem Absender aus Hamburg und der Poststempel ist aber aus München, dann könnte ich mir überlegen, ob das eventuell gefälscht ist, die Absenderadresse. Kann aber auch sein, dass einfach der Absender den Brief zufällig noch in der Tasche hatte, als er eben in München beruflich unterwegs war.
Also mein Test ist nicht hundertprozentig sicher.
Das ist richtig. Der Test ist nicht hundertprozentig sicher. Ne? Wenn die Besitzer der Domain, also eine Post, eine DPD, aber beispielsweise, wenn die in ihrer E-Mail-Konfiguration, in der Konfiguration ihrer Domains, ihrer Server alles richtig gemacht haben, ist der Test trotzdem so 95-98% sicher.
Jetzt mal eine Frage an dich. Du bist ja direkt in dem Gewerbe da tätig, hast auch viele Dinge. Bist du auch schon mal auf sowas reingefallen, so irgendwie, dass dich da irgendwas erwischt hat? Oder aufgrund deines Wissens warst du da immer gefeit dagegen?
Mich hat es tatsächlich noch nicht erwischt. Wobei ich, also in dem Sinne, dass ich jetzt auf eine E-Mail geklickt habe und dann habe ich irgendwie, war die E-Mail gefälscht und ich bin drauf reingefallen. Das ist mir tatsächlich noch nicht passiert. Was mir allerdings schon passiert ist, ist, dass meine Daten bei einem Datendiebstahl abhanden gekommen sind. Also da waren Datenbanken, waren offen verfügbar im Netz. Hacker haben die Datenbanken abgegriffen, haben die Daten entsprechend weiterverkauft, was also auch dazu geführt hat, dass quasi mit meiner E-Mail-Adresse, also meine E-Mail, mein Absender gefälscht wurde und dann in meinem Namen E-Mails verschickt wurden. Ich bekomme dann die E-Mails als unzustellbar zurück, wo dann eben steht hier, diese E-Mail wurde von einem nicht berechtigten Server verschickt, deswegen nehme ich die jetzt nicht an und schicke dir die zurück und die bekomme ich dann natürlich. Aber das ist auch was, dagegen kann man sich quasi nicht schützen, dass seine Daten abhanden kommen irgendwo.
Dagegen kann man in dem Moment ja auch nichts machen, ne? Also wenn da kannst du nur die E-Mail ändern, aber das geht ja auch nicht so einfach, ne? Also das, man ist ja halt auch mit vielen Dingen sowieso vernetzt. Wahnsinn. Neben E-Mail, was ist so noch so der häufigste Punkt, wo man jetzt sagt, so gerade so vielleicht so Mittelständler oder auch vielleicht die Privatperson, da sollte sie sich im Datenthema Sicherheit ein bisschen sensibilisieren? Ist es auch so die WLAN-Box oder so, die da angegriffen wird? Ist auch sowas heutzutage, dass ich mich darum kümmern müsste?
Ja, sollte man sich kümmern, das WLAN an sich ist heutzutage sicher, wenn man einen aktuellen Verschlüsselungsstandard nutzt, wie WPA2, wie WPA3, dann ist das WLAN vom Grundsatz her sicher. Angriffe gehen eher dann in die Hardware selber, dass also der Access Point, die WLAN-Box irgendwo noch eine Sicherheitslücke hat oder dass versucht wird, eben aus dem Gäste-WLAN beispielsweise auszubrechen. Und das muss dann gar nicht mal ein Hacker in dem Sinne sein, sondern es reicht, wenn ich einen Kunden habe, der kommt zu mir, der möchte gerne WLAN-Zugriff haben. Ich habe ein WLAN, ein Gast-WLAN, lasse den Kunden dort auch rein. Und der Kunde hat eben einen infizierten Rechner, hat das noch nicht mitbekommen. Und dann versucht dort die Software eben eine Sicherheitslücke in meiner WLAN-Box auszunutzen. Das ist zum Beispiel ein Aspekt, den man beachten sollte.
Wahnsinn. Also das geht auch. Gäste-WLAN nutze ich schon oft. Ich bin ja auch viel unterwegs in der Beratung von Kunden. Also da brauche ich auch immer Internet und dann nutzen wir das schon. Okay, also beim eigenen Laptop da nochmal schauen. Wenn ich jetzt, du hast ja vorhin schon gesagt, Antivirenprogramme sind hilfreich, aber sind jetzt keine hundertprozentige Sicherheit. Gibt es überhaupt etwas, womit ich meinen PC scannen kann, um irgendwas noch rauszufinden, außer normalen Virenprogrammen? Nee, ne?
Außer dem normalen Virenprogramm vom Grundsatz her nicht. Was ich machen kann, ist, dass ich zum Beispiel hergehe und mal von einer Live-CD boote. Also ich kann in Linux zum Beispiel booten. Verschiedene Linux-Distributionen bieten das an, dass man vor der Installation einfach mal von CD, von USB-Stick einfach mal in ein Linux bootet. Und es gibt von verschiedenen Antivirenherstellern, ich nenne jetzt mal keine Namen, auch sogenannte Rettungs-CDs. Also man kann dann, da bootet man dann in ein Linux, da ist dann eine Linux-Version des Virenscanners auch mitgeladen und dann kann man von diesem Linux-System sein System scannen. Das hat mehrere Vorteile. Einer der Vorteile ist, dass die CD nicht veränderbar ist. Also ein Virus kann erstmal an dem Dateisystem nichts ändern. Die CD ist ja gebrannt, die ist abgeschlossen, da geht nichts mehr zu ändern. Das Zweite ist, dass Linux einfach vom Grundsatz her keine Windows-Programme ausführen kann. Und wenn ein Virus eben ein Windows-System infiziert hat, ist er ein Windows-Programm und dann ist er relativ machtlos dagegen, dass da ein Linux kommt und ihn wegputzt.
Okay, das habe ich nicht ganz verstanden, muss ich mal ehrlich sagen. Es ist jetzt so, dass ich meine Dateien darüber lade in das System hinein und dann wieder zurück, oder wie soll ich das verstehen?
Nein, ich hole im Prinzip den Kammerjäger. Also
Okay.
im Normalfall habe ich ja, ich habe in meinem Rechner habe ich eine Festplatte, auf der sind meine Daten, auf der ist mein Betriebssystem. Das ist normalerweise ein Windows und wenn der Rechner gestartet wird, dann sucht der Rechner erstmal auf der Festplatte nach einem Betriebssystem, startet das Betriebssystem dann und dann habe ich mein Windows hochgefahren. Ja, und dann kann ich im Windows normal arbeiten. Wenn ich jetzt eine Linux-CD oder DVD ins DVD-Laufwerk einlege, dann findet der Rechner beim Starten eben diese DVD und fragt mich, ob ich denn von dieser DVD hochfahren möchte. Und dann wird eben das Linux geladen, was auf dieser DVD ist. Auf meine Daten. Meine Daten haben sich bis dahin noch nicht verändert. Die sind auch nicht umgezogen. Die sind immer noch auf meiner Festplatte. Ich kann aber eben einfach unter diesem Linux, was von DVD geladen wird, jetzt mal die Daten untersuchen und zum Beispiel scannen lassen.
Und dann wieder mit dem Virenprogramm quasi scannen.
Genau.
Okay. Und dann findet er das wahrscheinlich eher, weil es anormal ist zu anderen Dateien.
Genau. Es gibt ja auch zum Beispiel Trojaner, die zum Beispiel, wenn sie das ganze System verschlüsselt haben, dann beim Starten direkt ein Fenster zeigen und sagen, hier, jetzt zahl mal hier eine Bitcoin an folgende Adresse und dann kannst du das wieder entschlüsseln. Da kann ich ja gar nichts gegen tun in dem Moment. Wenn ich das System normal hochfahre, kommt die Meldung, ich kann dagegen nichts tun. Da kann ich aber eben eine DVD zum Beispiel von Linux, eine Linux-DVD starten, wo dann ein entsprechendes Entschlüsselungsprogramm noch vorbereitet ist und dann kann ich meine Daten im günstigsten Fall auch wieder entschlüsseln.
Okay, krass. Aber da brauchen wir dann schon etwas mehr technische Ausstattung und wahrscheinlich technisches Wissen, um das zu machen. Also da auf jeden Fall den IT-Security-Manager seines Vertrauens ranziehen, weil das ist, glaube ich, übersteigt jetzt die normale Nutzeraffinität zu Computern.
Genau, das ist der Moment, in dem man dann den IT-Freund seines Vertrauens anruft
Genau.
oder eben als Firma auch gerne auch mal Geld investiert in eine gute IT-Abteilung. Das ist sehr wichtig und eine Investition in die IT-Abteilung ist immer gut investiertes Geld. Das kann im Zweifelsfall viel höhere Kosten verhindern.
Ja, das stimmt. Rico, ich danke dir sehr für diesen Einblick in die IT-Security und auch die Sensibilisierung auch von mir hier nochmal in dem Gespräch zu ein paar Themen. Also man wird ja immer wieder sensibilisiert. Ist ja, ich sage ja immer, das ist so wie ein Thema, wenn man nicht betroffen ist, dann ist es immer weit weg. Und wenn es dann da ist, ist es eine Katastrophe. Und von daher, ja, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, hat
Und
mir viel Spaß gemacht.
das freut mich. Dankeschön. Ja, den draußen, unseren Zuhörern, eine schöne Zeit. Denkt dran, folgt uns über Instagram, Facebook, LinkedIn. Und ja, Rico, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und ja, auf bald.
Auf bald.